Und nun zum Sport.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Das 0:3 gegen Leverkusen hat die Stimmung beim FC Bayern schon gedämpft. Dann kam ein 0:1 in der Champions League gegen Lazio Rom dazu. Und statt gegen den VfL Bochum die beiden Pleiten zumindest ein bisschen vergessen zu machen, war es wieder nichts mit einem Sieg. Damit liegen die Münchner 8 Punkte hinter Tabellenführer Leverkusen in der Bundesliga. Die Spitze wirkt weit entfernt, national wie international, und die erste titellose Saison seit 12 Jahren droht. Wie sind die Münchner da hineingerutscht? Ist Thomas Tuchel vielleicht der falsche Trainer? Oder liegt es vielmehr an den Spielern? Und wie kommt der Club aus dieser Situation wieder heraus? Über den FC Bayern und seine aktuelle Krise spreche ich heute mit SZ-Fußballchef Christoph Knäher. Hallo Christoph.
Hallo.
Und Bayern-Reporter Sebastian Fischer. Hallo Sebastian.
Hallo.
Mein Name ist Anna Dreher. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir zur ersten Frage kommen, noch eine Anmerkung zum Podcast vergangene Woche. Dort haben wir über die Fanproteste anlässlich des Investorendeals der DFL gesprochen und es ging auch um die Vermutung, dass der VfL Bochum im Dezember eine geheime Abstimmung beantragt haben soll. Richtig ist jedoch, dass der VfL Bochum im Mai eine geheime Wahl beantragt hat. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Wir bleiben in Bochum, das 2:3 am Sonntag. Wie ist das denn im Vergleich zu den vorherigen beiden Niederlagen des FC Bayern einzuordnen? Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat danach gesagt, es ist viel gegen uns gelaufen. Daher ist die Niederlage anders als die letzten beiden nicht verdient. Hat er recht oder redet er sich die Situation schön?
Also ich finde den Vorwurf des Schönredens, der wurde ja sozusagen 3 Minuten nach seinem Fernsehauftritt schon erhoben, den finde ich jetzt fast ein bisschen ungerecht, weil man ja Thomas Tuchel eigentlich immer vorgeworfen hat, er würde die Mannschaft runterreden und er würde den Laden anzünden und hat einmal was Nettes gesagt, dann hieß es sofort, ha, Schönredner. Also das ist dann so ein bisschen, finde ich, die Worte im Munde rumgedreht. Ändert aber nichts daran, dass Thomas Tuchel für die Menschen so ein bisschen ein Rätsel ist, weil man nicht so ganz genau weiß, wann er jetzt was sagen wird. Also vielleicht ist das, was die Leute so ein bisschen daran irritiert hat. Was man zur Niederlage sagen kann, ist eigentlich was ich schon nach der Niederlage in Rom gesagt habe. Das Spiel als solches, wenn man zufällig irgendwie 3 Jahre auf dem Mars war und dieses Spiel jetzt zufällig gesehen hat, könnte man sagen, so eine Niederlage kann passieren. Das gilt auch für das Spiel in Rom. Nachdem man die Spiele aber halt nicht solo betrachten kann, sondern sie in der Kontinuität sind, war es halt dann doch die 3. Niederlage hintereinander. Und dann kann man sie, glaube ich, nicht mehr solo betrachten. Und dann mögen die Argumente zwar stimmen, dass da viel schiefgelaufen ist, aber es ist natürlich eine Niederlage in einer langen Reihe. Und damit ist es natürlich trotzdem eine Krise, die man schon lange nicht mehr in diesem Verein hatte.
Die Stimmung ist jetzt gelinde gesagt bescheiden. Leon Goretzka sagte am Sonntag, es fühlt sich an wie ein Horrorfilm, der einfach nicht aufhört. Es läuft alles gegen uns. Was hat denn diese 3. Niederlage hintereinander ausgelöst beim FC Bayern?
Ja, sie hat erstmal überraschend wenig ausgelöst, wenn man jetzt die Fakten anschaut, weil der Vorstandschef Jan-Christian Dresen hat Minuten nach dem Schlusspfiff erstmal gesagt, dass Thomas Tuchel selbstverständlich auch gegen Leipzig im nächsten Spiel wieder auf der Bank sitzen wird. Also wird sich auf der Position erstmal voraussichtlich nichts verändern. Was es im Meisterschaftskampf ausgelöst hat, sind 8 Punkte Rückstand, wo einem jetzt ein bisschen die Fantasie fehlt, wie der FC Bayern wirklich in diesem Jahr noch deutscher Meister werden kann. Aber so, was die interne Situation angeht, hat sich alles noch ein bisschen verschärft, aber so richtig neu ist daran nichts. Also man hat, wie Christoph schon gesagt hat, sportlich war es gar nicht so schlecht. Rein fußballerisch betrachtet war dieses Spiel nicht schlecht, aber man hat irgendwie das Gefühl, immer geht irgendwo auch eine neue Baustelle auf. Manche Sachen ähneln sich. Der Joao Upamecano hat zum zweiten Mal hintereinander ist er vom Platz geflogen und hat wieder so seine, wie es typisch für sein Spiel ist, ist er so in so ein Fehlermuster reingerutscht. Diesmal gab es mit der Auswechslung von Jo Kimmich und seinem Frust auf der Bank und mutmaßlich einem Streit mit Thomas Tuchels Co-Trainer wieder so eine neue Eskalation. Und immer mehr hat man so das Gefühl, dass sich da Spieler und Trainer so ein bisschen auseinanderleben, oder es fehlt einem wirklich bei der Betrachtung von außen die Fantasie, wie das noch zu einer Erfolgsgeschichte werden kann.
Dann drücken wir auf die Rückspultaste. Du hast gesagt, seit Monaten läuft das im Prinzip schon. Wie sind die Bayern denn dann da reingeraten in diese Krise?
Also da muss man unterscheiden, wie sind die Bayern reingeraten und wie sind die Tuchel-Bayern reingeraten. Also es gibt natürlich einen großen Teil, der vor Thomas Tuchel passiert ist. Also das, was man bei Kritik an Thomas Tuchel, die ja zum Teil, was seine Rhetorik, seine Aufstellung anbelangt, durchaus berechtigt ist. Aber das ist der Teil, den man immer mitdenken muss. Also es gab schon einen rätselhaft spielenden Goretzka vor Thomas Tuchel und es gab schon eine Nationalmannschaft, die mit diesen Spielern an allen Titeln vorbeigerauscht ist vor Thomas Tuchel. Also das sind alles Dinge, wo man ihn aus der Debatte rausnehmen muss. Das sind alles Dinge, die er übernommen hat. Also ich glaube, der entscheidende Punkt für die aktuelle Krise ist immer noch die Nacht vom 26. März letzten Jahres, als Tuchel plötzlich überfallartig von Salihamidzic angerufen wurde, ob er das übernehmen will. Und ich glaube, wenn er Nein, danke gesagt hätte oder Nein, danke im Sommer, dann würden wir jetzt über was völlig anderes reden. Aber es ist dann halt, also wenn man da nochmal zurückspult, weil du die Rückspultaste bemerkt hast, dann hat man Thomas Tuchel diesem Disziplinfanatiker, der aus englischen Kabinen Arbeitsethos und Erfolg und hohen Anspruch gewohnt ist, ausgerechnet dem hat man dann diesen vollkommen unsortierten FC Bayern vor die Füße geworfen. Also der hatte im Grunde eine Führung, die schon angeschossen war. Der hatte eine Mannschaft, die nicht mehr diszipliniert war unter Nagelsmann. Der hatte eine Mannschaft mit unglaublichem Gehaltsgefüge, mit unglaublichen Ablösesummen. Also es war völlig unsortiert. Hoeneß war weg, Rummenigge waren weg. Gleichzeitig waren sie dann schon wieder ein bisschen da, weil ihnen Kahn und Salihamidzic nicht mehr gefallen haben. Und dieses unsortierte Gebilde hat man ihnen vor die Füße geworfen. Und das hat niemand verstanden. Er selber eigentlich auch nicht. Und die Mannschaft auch nicht.
Und trotzdem hat er zugesagt.
Ja, er hat zugesagt und dann schnell festgestellt, oh, die einzigen beiden sozusagen Führungsspieler, Pseudo-Führungsspieler, wie man es nennen mag, Goretzka, Kimmich, ausgerechnet, die hingen eigentlich ganz nah am alten Trainer. Und da war schon in den ersten Wochen eigentlich klar, das wird jetzt komisch. Und dann hatte man gehofft, dass dieser versehentlich errungene Meistertitel auf den letzten Metern, dass der irgendwas zusammenwachsen lässt. Man hat dann aber schnell gemerkt, dass man in der neuen Saison einfach nicht mehr bei Null anfängt. Die haben zu viel miteinander schon erlebt gehabt in den 3 Monaten. Soweit kann man den Tuchel noch, finde ich, rausnehmen. Aber jetzt kommt Tuchel natürlich ins Spiel, denn er ist offenbar vom Naturell her halt nicht so richtig fähig oder nicht so richtig willens, dann zu sagen, jetzt fangen wir halt bei Null an. Und jetzt nehme ich die Spieler, auch wenn sie nicht unbedingt meine Top-Spieler sind. Und er hat dann sozusagen angefangen, das, was vor ihm schon längst angelegt war an Problemen, das hat er sozusagen dann, wie soll ich sagen, nicht verkleinert, vorsichtig gesagt, vielleicht sogar ein bisschen vergrößert. Und das führt noch zu einer einzigen Frage, die nicht geklärt ist und die man vielleicht auch nicht klären wird. Interessant wäre für mich zu wissen, was hat Tuchel denn, als er damals kam und nicht Nein sagte, was hat er denn damals mit Salihamidzic und Kahn abgesprochen? Also vielleicht haben die zu ihm gesagt, hilf uns jetzt in den 3 Monaten schnell und im Sommer bauen wir die Mannschaft, so wie du das möchtest. Aber als dann der Sommer kam, waren die beiden halt plötzlich gar nicht mehr da. So, das war so ein bisschen das Problem. Und deswegen würde ich in der Gemengelage sagen, es gab vor Tuchel sehr große Probleme in diesem unsortierten Verein, aber er war jetzt nicht der Mann, der die Probleme gelöst hat.
Wird da keine Übergabe gemacht, oder was?
Du meinst, das war so Akten. Also bei Kahn werden das wahrscheinlich irgendwie Dateien sein, die niemand gefunden hat.
Dossiers. Ja.
Es ist tatsächlich, um das vielleicht noch zu ergänzen, man hat jetzt lange fußballerisch, wenn man einfach nur fußballerisch bewertet, was Tuchel gemacht hat, hatte ich jedenfalls lange den Eindruck, er macht genau die richtigen Sachen. Also die Probleme unter Flick und auch unter Nagelsmann waren eine spektakulär angreifende Mannschaft, die nach hinten immer viel zu offen war. Und Tuchels Fußball war schon seit Jahren so, wenn ich mich nicht irre, und so war er auch hier von Beginn an, dass er mehr Wert auf Sicherheit legt. Und dann sah alles von Anfang an ein bisschen unspektakulärer aus, als man es vielleicht gewöhnt war. Aber es war irgendwie total plausibel und es hat ja auch in der Hinrunde sehr gut geklappt. Und Harry Kane hat Dutzende Tore geschossen. Und
manchmal auch in einem Spiel Dutzende, genau, Tore.
und irgendwie kommt man aber jetzt immer mehr, umso länger die Saison dauert, bei dieser paradoxen Situation raus, dass man beim FC Bayern einfach immer nicht nur den Fußball bewerten kann, sondern es ist einfach, und sei es diese Mannschaft, sei es dieser Verein, es geht eben um mehr als das. Es geht auch darum, dass man als Trainer ein gutes Verhältnis mit den Spielern haben muss, wie es manche Trainertypen eben hatten. Und ich glaube, das hat irgendwie, jedenfalls von außen betrachtet, Thomas Tuchel nie so richtig. Vielleicht hat er es nicht wahrhaben wollen, vielleicht hat er es nicht, er hat es auf jeden Fall nicht hinbekommen. Also das zeigen jetzt diese, es zeigt ein bisschen, der Umgang jetzt mit Kimmich schon seit Wochen, auch diese Upamecano-Nummer. Also man könnte jetzt so ein Spieler, der so hoch veranlagt ist und dem immer wieder solche Fehler passieren, wie jetzt diese Platzverweise, die halt irgendwie recht tölpelhaft irgendwie aussahen. Man könnte den viel mehr, sei es rhetorisch oder wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, in den Arm nehmen und irgendwie das geschieht aber nicht so richtig und man hat so das Gefühl, Thomas Tuchel muss da ein bisschen, müsste da über seinen Schatten springen, aber es gelingt ihm nicht so dieses Jupp Heynckes-artige, dieses Carlo Ancelotti-artige irgendwie in sich zu finden, in sich zu wecken.
Aber dann bleiben wir doch gerade mal bei den beiden Spielern. Also das Beispiel Joshua Kimmich, der nach dem Bochum-Spiel im Gang der Kabine mit Co-Trainer Zsolt Löw aneinander geraten sein soll. Dayot Upamecano, zweites Spiel, gelb-rot vom Platz, Elfmeter verschuldet. Was zeigen denn dann diese beiden Beispiele und vielleicht auch weitere über die Problematik in der Mannschaft, über die Problematik Löw und die Mannschaft?
Naja,
Tuchel und die Mannschaft.
Naja, es ist der Name Löw ist auch prominent. Das ist aber ein anderer. Das müssen wir sagen, das ist ein anderer, der Jogi. Das hat damit nichts zu tun. Also der Jogi hat auch mit vielem was zu tun, aber vielleicht nicht mit der roten Karte gestern.
Thomas Tuchel.
Also man sieht daran halt eine gegenseitige Verunsicherung und man weiß gar nicht mehr, wo die angefangen hat. Also man hat so immens Gefühl in den letzten 2-3 Wochen, Trainer und Mannschaft ziehen einander gegenseitig runter. Und man weiß jetzt gar nicht so ganz genau, wo das angefangen hat oder auf dem Schulpausen würde man sagen, der war schuld und der war schuld. Da war niemand so. Also das ist das, was Sebastian vorher mit auseinandergelebt gemeint hat. Oder man weiß gar nicht, ob die jemals sich überhaupt zusammengelebt hatten. Das ist, glaube ich, die nächste Frage. Aber um daran nochmal anzuknüpfen, an das Fachliche, was Sebastian gerade gesagt hat, ich glaube, das ist gar nicht strittig, dass Thomas Tuchels Analyse im Grunde völlig richtig ist. Das sieht im Übrigen auch Max Eberl so, der jetzt bald den Sport übernehmen soll. Der sagt selber, ja, der Trainer hat recht, man braucht im zentralen Mittelfeld auf der sogenannten Sechs noch einen physischen, kampfstarken Spieler und man braucht noch einen Rechtsverteidiger. Das ist überhaupt nicht strittig. Da hat Tuchel nur das Problem gehabt, dass er in diesen etwas wilden Transferausschuss geraten ist, wo alle durcheinander geredet haben. Das ist eigentlich kein Problem und das müsste man eigentlich dem Tuchel auch dann zuerkennen. Aber das Problem ist eben tatsächlich seine Art, dass es ihm nicht so richtig gelungen ist. Manchmal kommt einem so ein bisschen vor wie so ein Bildhauer, den man irgendwie, ein berühmter Bildhauer, der an den heimischen Hof zurückkehrt, eine super Statue machen soll. Und dann kommt er zurück und sagt, Freund, ist das euer Ernst? Aus dem Material soll ich eine Skulptur machen? So, und das strahlt er halt ein bisschen aus. Das ist seine Art. Es gelingt ihm nicht oder es gelingt ihm zu wenig, dann zu sagen, jetzt machen wir das gemeinsam, Faust in der Tasche ballen, sondern er strahlt offenkundig aus, dass das nicht so ist, wie er das gerne hätte.
Und man muss dann immer sozusagen die Gegenseite kann plausibel argumentieren. Natürlich ist das immer auf sehr hohem Niveau. Also natürlich
klar.
Kann man auch sagen, das ist dann wirklich die Trainerarbeit, dass man eben aus den Spielern eben was macht und dann im Zweifel was anderes macht, als man sich vorgestellt hat. Das hat er dann auch in Pressekonferenzen oft so formuliert, ein bisschen widerwillig würde ich interpretieren, aber so richtig auf dem Platz sieht man es nicht. Also man hat immer noch den Eindruck, und das war ja auch das, was Thomas Müller nach dem 0-3 gegen Leverkusen vielleicht so ein bisschen angedeutet hat, man hat das Gefühl, die Mannschaft muss irgendwie einen Fußball spielen, den sie irgendwie immer noch gar nicht so richtig fühlt.
Mhm. Aber sind das denn alles Züge, die man erwarten konnte, wenn man sich einen Thomas Tuchel an die Seitenlinie holt? Oder lernen wir da gerade neue Seiten kennen? Also er wird ja zum einen, Christoph, du sagst, er hat Punkte, die absolut unstrittig sind in seinen Forderungen, was das Team angeht. Gleichzeitig wird er kritisiert für taktische Experimente in der Aufstellung oder im Spielsystem, auch für den Umgang mit den Führungsspielern. Das hatten wir jetzt schon angesprochen. Du hast zum Beispiel, Christoph, nach dem Leverkusen-Spiel geschrieben, die Startelf hat ein bisschen gewirkt wie ein Misstrauensvotum gegenüber das Team.
Also wenn man jetzt beim ehemaligen Rivalen, wie man sagen muss, inzwischen beim ehemaligen Rivalen Borussia Dortmund nachfragen würde, die würden sagen, ha, haben wir euch doch gleich gesagt, dass der Tuchel schwierig ist. Und natürlich ist der Tuchel schwierig, aber was heißt schwierig? Ne? Also Dortmund war natürlich auch eine wahnsinnig schwierige Situation, da gab es den Bombenanschlag auf den Bus und dann hatte er in Paris, musste er dann die Pandemie bewältigen, in London wurde dann befragt zum Angriffskrieg der Russen wegen Abramowitsch. Also das ist das, was mich so ein bisschen wundert. Man weiß, dass Thomas Tuchel ein, sagen wir mal, eigener Charakter ist. Der kann aber auch im Übrigen im privaten Umgang sehr charmant, sehr lässig, sehr gewinnend sein. Das ist so ein bisschen verwunderlich, dass es da tatsächlich zwei Gesichter gibt. Aber wir waren eben alle der Meinung, als der Tuchel kam, der hat jetzt so viele, was ich gerade aufgezählt habe, so viele Situationen in seinem Trainerleben hinter sich und dass der eigentlich jetzt zu einem Pragmatiker geworden ist und eigentlich genau weiß, wie man mit so einem durchaus schwierigen Umfeld wie beim FC Bayern umgehen muss. Der hat sich da draußen die Hörner abgestoßen, der hat da draußen auch sozusagen den Nerd in sich, den Mainzer Tüftler, der 9-mal das System pro Spiel wechselt, eigentlich den hat er irgendwo draußen abgelegt in den Weiten der Welt und ist jetzt richtig pragmatisch geworden. Und das ist auch das, was er von sich selber eigentlich denkt. Also er denkt eigentlich, ich, Tuchel, bin viel pragmatischer, das war vielleicht vor 2-3 Jahren, als der Pep zum Beispiel. Er hat den Guardiola ja 2021 mit Chelsea besiegt im Champions-League-Finale. Da hat Guardiola die für ihn damals üblichen wilden Experimente veranstaltet und Tuchel hat ganz knallhart durchgecoacht. Einfach sein System, das er bei Chelsea immer gespielt hat. Und das war so der Moment, wo alle dachten, okay, der Tuchel, jetzt hat er es geschafft. Jetzt ist er auf der Ebene eines Welttrainers angekommen. Inzwischen hat der Pep die Experimentiererei im Übrigen auch eingestellt. Aber damals war das noch so. Und deswegen hat es auch mich persönlich verwundert, dass der in München diesen Zugang nicht so richtig gefunden hat. Mhm. Also offenbar hat ihm so vieles im Umfeld, gar nicht nur in der Mannschaft, im Umfeld so vieles hat ihn irgendwie, weiß ich nicht, genervt, nicht gefallen, dass es ihm nicht möglich war, diesen knochentrockenen Pragmatismus einfach ohne Emotion runter zu coachen. Das hätte er vielleicht machen müssen. Aber der Sebastian hat natürlich zu Recht auch gesagt, das lässt Bayern auch manchmal gar nicht zu. Bayern tut ja immer so, als sei es das große Mir san mir und die große Familie und jeder muss sich committen und jeder muss sagen, ich wollte noch nie woanders hin und 100 Jahre hier arbeiten. Das ist halt einfach nicht Tuchels Art. Der ist auch kein Volkstribun, der in die Kurve rennt. Mhm. Und möglicherweise ist da, was auf den ersten Blick zusammenpasst, bayerischer Spitzenklub, Weltklub und bayerischer Welttrainer, auch wenn es bayerisch Schwaben ist, passt also toll, passt einfach vielleicht vom Naturell der beiden Player nicht. Dieses Naturell des FC Bayern und das Naturell von Thomas Tuchel, ohne dass man sagt, das eine ist gut und das andere ist schlecht, vielleicht passen die einfach nicht zusammen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, Sebastian, vielleicht hast du eine Antwort. Also passen Tuchel und die Mannschaft grundsätzlich zusammen oder ist anders gefragt Tuchel nach Nagelsmann aus Sicht der Verantwortlichen, aber vielleicht auch aus deiner Sicht doch nicht so passend?
Ja, also wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht über Tuchel schon so zu reden, als wäre der ehemalige Bayern-Trainer. Er ist schon noch der aktuelle Bayern-Trainer und wer weiß, es gibt natürlich im Fußball immer überraschende Wendungen. Ne? Und ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Trainer und ich fand das, wie ich eben schon gesagt habe, fußballerisch alles sehr, sehr vernünftig, was er gemacht hat und nachvollziehbar. Aber ja, es liegt auf der Hand, dass man zumindest vermutet, dass es mit zwischen Tuchel und einigen wichtigen Spielern gerade nicht so gut passt. Es ist dann wiederum die Frage, zwischen welchem Trainer und diesen Spielern passt es denn dann? Das wurde ja jetzt auch schon oft gesagt. Es ist jetzt auch ein bisschen diese Generation um Kimmich und Goretzka vermehrt in der Kritik und es wird ein bisschen gefragt, ob es vielleicht nicht auch an denen liegt. Sicherlich haben da gerade beide Seiten sehr viel Anteil dran. Ich wiederhole mich jetzt, aber man hat nicht den Eindruck, als würden sie jetzt nochmal zusammenfinden. Es kann aber auch sein, dass sie entweder trotzdem nochmal zusammenfinden oder eben beim FC Bayern die Analyse stattfindet, die mich ehrlich gesagt ein bisschen überraschen würde, aber die Analyse stattfindet. Wir stehen auch in Zukunft zu dem Trainer und suchen mehr nach einer Mannschaft, die zu ihm passt. Wäre sehr untypisch für den FC Bayern, aber
ich glaube, das ist das, worauf Tuchel, sagen wir, bis zum Leverkusen-Spiel auch ein bisschen spekuliert hat und was man hat ihm das auch durchaus immer wieder mal angedeutet. Das ist natürlich, wie du sagst, das ist natürlich ein hervorragender Trainer. Das darf da jetzt einfach auch nicht untergehen. Thomas Tuchel ist schon immer Geschmackssache gewesen, um es mal so zu sagen, einfach als Typ. Die einen sagen, das ist ein super Trainer, die anderen sagen, der zieht den Laden runter. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Aber dass der natürlich ein fachlich ganz hervorragender Trainer ist, das ist überhaupt gar keine Frage. Und natürlich könnte man jetzt auf die Idee kommen, und ich glaube, dass Max Eberl zumindest bis zum Leverkusen-Spiel auch mit dieser Idee immer noch ein bisschen spekuliert hat, zu sagen, okay, der Tuchel hat im vergangenen Sommer überhaupt nicht die Spieler bekommen, die er wollte. Jetzt probieren wir doch mal im Sommer den Tuchel, der in der Welt Erfahrung gesammelt hat, mal dem Tuchel mal 1-2 Wünsche zu erfüllen und dann den Tuchel mal den Kader prägen zu lassen. Probieren wir mal, ob das geht. Das ist, glaube ich, schon eine Überlegung vielleicht gewesen. Vielleicht waren die 3 Niederlagen jetzt einfach ein bisschen zu viel und haben atmosphärisch noch zu viel zerstört. Aber ich glaube schon, dass das eine Überlegung ist. Und der FC Bayern weiß natürlich auch, und das muss man Thomas Tuchel auch zugute halten, definitiv zugute halten, wenn jetzt Thomas Tuchel da auch gehen würde, na, dann wären innerhalb von kürzester Zeit Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel gegangen, drei renommierte deutsche Trainer, die alle auf ihre Art und Weise am Ende abgründig geworden sind. Also Flick hat in diesem Salihamidžić-Konflikt am Ende nur noch nächste Frage gesagt. Nagelsmanns Pointen sind am Ende hinten raus immer bitterer geworden. Mhm. Thomas Tuchel ist jetzt auch schon abgründig. Also da muss auch der Verein sich mal langsam fragen, tatsächlich, ob dieser Verein ein Milieu ist für Trainer. Also man hat schon das Gefühl, dass der Verein immer von Jupp Heynckes träumt. Und jeder Trainer, der ein bisschen anders ist als Jupp Heynckes, heißt dann sofort, ja, beim Jupp haben wir damals aber das und das so gemacht. Und das ist natürlich für diese Trainer auch nicht leicht. Das muss man einfach so sagen. Und ich glaube auch, dass die Bayern drüber nachdenken und auch deshalb ein bisschen zögern, sich von Tuchel möglicherweise zu trennen. A, weil der Markt im Moment nicht viel hergibt, so in der Saison. Aber weil sie schon auch ein bisschen, ich will nicht sagen schlechtes Gewissen, aber schon auch ein bisschen das Gefühl haben, wir können jetzt nicht dauernd einfach irgendwelche Trainer rausschmeißen. Und der FC Bayern muss schon aufpassen, dass er nicht zum Trainerfresserverein wird. Das ist definitiv so.
Aber würdest du dann sagen, es liegt gar nicht an Tuchel?
Naja, es ist, glaube ich, so, wie ich es versucht habe vorhin zu sagen, da war was, was vor Tuchel passiert ist. Und das war... Damit hat er überhaupt nichts zu tun. Und das ist die Grundlage für das, was nicht so richtig funktioniert. Also ein Verein ohne Hierarchie. Hoeneß und Rummenigge haben sich rausgezogen, haben übergeben. Dann hat es ihnen nicht gefallen, kamen wieder zurück. Dann gab es einen Transferausschuss, hat komplette Transferperiode verschenkt. Jetzt im Winter wieder eine Transferperiode verschenkt. Im Sommer kam Christoph Freund, aber nicht rechtzeitig. Jetzt kommt Max Eberl, aber nicht rechtzeitig zur Transferperiode. Dann haben wir eine Spielergeneration, die in der Nationalmannschaft, im Grunde seit 2018, da ging es ja eigentlich los, und dann beim Turnier 2021 und 2022 in Katar, überall ausgeschieden ist, traumatisiert wirkt. Also wenn man Kimmich ins Gesicht geguckt hat nach dem Aus in Katar, der war ja völlig am Boden zerstört. Ne? Und das ist alles vor Tuchel da, definitiv. Aber, komme ich dazu, was ich vorher gesagt habe, er ist natürlich nicht der, der das dann sozusagen auf eine souveräne Art und Weise gelöst hat. Man hätte damit auch souveräner umgehen können. Deswegen würde ich da sagen, wenn es scheitern sollte, müsste man natürlich beide Seiten mit ins Boot nehmen.
Jetzt hat Tuchel ja erstmal von Vorstandschef Jan-Christian Dresen den Rücken gestärkt bekommen und eine Art Jobgarantie jetzt erstmal ausgesprochen bekommen. Aber natürlich kennt Tuchel die Mechanismen der Branche. Die Debatte um ihn ist ja auch nicht seit gestern erst aktuell. Aber wie sicher kann er sich jetzt angesichts der Gemengelage, angesichts der Dinge, die wir jetzt schon besprochen haben, denn dann sein, dass er auch über die unmittelbar anstehenden Spiele hinaus noch Trainer der Bayern sein wird?
Ja, es ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil wir wollen ja hier nicht zu viel spekulieren. Immer, wenn man sich einfach auf die Aussagen stützt, dann kann er sich erstmal sicher sein. Christoph hat schon gesagt, es sind nicht die großen Alternativen da. Es ist auch ein bisschen die Frage, was würde jetzt mit 8 Punkten Rückstand auf Leverkusen in der Saison noch ein Trainerwechsel überhaupt noch bewirken? Also vielleicht kriegt er tatsächlich noch ein paar Monate Zeit für sich zu werben, aber andererseits schätze ich ihn auch so realistisch ein, dass er jetzt, glaube ich, sich nicht sicher ist, hier noch in München noch jahrelang Trainer zu sein. Also es ist schon eine sehr, sehr für den FC Bayern, für den so erfolgsverwöhnten FC Bayern, sehr außergewöhnliche Situation gerade. Und die bleibt normalerweise bei diesem Club jetzt nicht folgenlos, was das Personal angeht.
Ich glaube, das weiß Thomas Tuchel auch selbst. Also ich glaube auch die Bayern-Bosse, sagt man immer so schön, die Bosse, sind das die Bosse in Nadelstreifen eigentlich, aber die ist auch schon, ich glaube, das sind das nicht, oder? Sind die
eher so? Ich denke schon. Ich habe mich schon darauf gefreut. Nächste Frage.
Nächste Frage, genau. Also jetzt müsste ich so eine Nagelsmann-Pointe machen, die habe ich natürlich nicht parat.
Aber dein Longboard steht draußen.
Mein Longboard steht natürlich draußen, ja. Wobei, ich weiß nicht ganz genau, ob es Longboard draußen ist. Nee, die Harley ist in der Tiefgarage. So was, glaube ich. Aber ich hatte einen unglaublich guten Gedanken, den ich jetzt aber möglicherweise, der mit dem Longboard davongefahren ist. Also ich glaube, die Bosse hatten vor, aus den verschiedensten Gründen, Tuchel jetzt erstmal zu schützen, mit dem Tuchel erstmal in den Sommer zu gehen. Auch nach der Niederlage in Rom. Aber sie haben ein bisschen natürlich auf einen Sieg in Bochum gehofft. Also der Sieg in Bochum hat, glaube ich, schon so ein bisschen nochmal für Kopfschütteln gesorgt.
Die
Niederlage in Bochum. Aber trotzdem glaube ich, wenn Dresen selbstverständlich sagt, dann ist das erstmal selbstverständlich, dass Tuchel erstmal bleibt. Und das ist das, was die Leute möglicherweise nicht verstehen oder sich überlegen, warum bleibt der jetzt nach 3 Niederlagen? Ich glaube, da gibt es halt einfach so ein kleines Bündel an Gründen. Das erste ist, wer ist auf dem Markt? Das müsste dann Hansi Flick tatsächlich sein, was ja kurios wäre eigentlich, der ja mit dieser Spielergeneration erst alles gewonnen bei Bayern und dann alles verloren hat in der Nationalmannschaft. Da sind, glaube ich, die Bosse auch nicht einig bei Hansi Flick. So, das ist aber ein Grund, wer soll es machen. Der zweite Grund ist natürlich auch so ein bisschen, den ich gerade angesprochen habe. Die haben vor einem Jahr schon mal Nagelsmann im laufenden Betrieb entlassen und das als Schnellschuss betrachtet. Das wollen sie nicht nochmal machen. Und, das haben wir noch gar nicht angesprochen, im Moment wittern die Bayern so ein bisschen eine Medienkampagne gegen Thomas Tuchel. Die ist auch erkennbar. Wir sollten jetzt hier nicht zu sehr über Kollegen reden. Das sind ja irgendwie dann doch alles unsere Kollegen. Aber erkennbar ist schon, dass sozusagen noch in der Nacht von Rom quasi eine Aktion, die man durchaus für koordiniert halten kann, mit vierstündlich sich wechselnden neuen Schlagzeilen, sozusagen, die alle aufeinander aufgebaut haben. Das war schon erkennbar, dass da eine Kampagne läuft. Ich nenne es jetzt einfach mal Kampagne, vielleicht ist es einfach auch nur eine Aktion. Die Bayern werten es als Kampagne. Und bei den Bayern setzt dann halt sofort der Gegenreflex ein. Also da sagt dann sofort Uli Hoeneß, das wollen wir doch mal sehen. Wir machen jetzt die Wagenburg erst recht zu. Mhm. Und der Trainer wird sich mal wundern, wie sehr wir ihn stützen. Damit wird er gar nicht rechnen, wie sehr wir zu ihm stehen. Aber natürlich ist auch das A, ein alter Bayern-Reflex, und natürlich übersteht auch dieser Reflex, glaube ich, nicht 4 oder 7 Niederlagen am Stück. Aber das ist so die Gemengelage, warum die Bayern gerade nicht handeln. Und vielleicht kommt auch noch dazu, dass Max Eberl, der potenzielle neue Sportchef, wird ja übernächste Woche beschlossen, dass das, also im Aufsichtsrat, das ist offenbar, da geht es, glaube ich, nur noch ums Abnicken, da geht es nicht mehr ums Beschließen.
Und hier zuerst gehört.
Genau, genau. Und der soll dann quasi am 1. März, wahrscheinlich am 1. März schon übernehmen. Und es wäre ja jetzt auch sozusagen der nächste Fehler, wenn man jetzt an Max Eberl vorbei eine Entscheidung treffen würde. Wobei ich schon davon ausgehe, dass da auch jetzt die Telefone schon in Verbindung sind. Aber das ist so diese 4, 5 Gründe, die, wenn man die zusammen liest, ergibt sich halt, warum die Bayern Tuchel einfach stützen. Und auch das kommt dazu, wenn man mit Uli Hoeneß spricht, sagt er, ich schätze Thomas sehr. Das ist eigentlich ein sehr guter Trainer. Also so ganz verabschiedet von dem Gedanken, dass der es kann, haben sie sich noch nicht.
Es ist ja auch immer wieder Anlass, sich zu überlegen, inwieweit so diese Reflexe im Fußball-Profi-Business auch gerechtfertigt sind, dass man immer so schnell dann direkt an Personen zweifelt, die in der Verantwortung sind, gerade wenn die Gemengelage so kompliziert ist. Und diese Personalie Max Eberl, inwieweit könnte die denn da jetzt auch, ich sage es mal ganz plump, frische Luft reinbringen? Also vielleicht verstehen sich ja Tuchel und Eberl super und dann ist diese eine Person gerade, ja, bringt den Effekt, dass auf einmal doch wieder alles gut läuft.
Ich würde sagen, mich würde es sehr, sehr überraschen, aber es kann natürlich diese Wendung geben, natürlich. Und es wird den Bayern nicht verborgen bleiben, auch wenn sie sich immer als Verein verstanden haben, der die Spieler in den Mittelpunkt stellt, dass im Fußball seit Jahren die Vereine, die Mannschaften Erfolg haben, die langfristig mit Trainern zusammenarbeiten, oder sehr häufig ist es so, langfristig mit Trainern zusammenarbeiten und die Trainern sozusagen auch Einfluss und Mitsprache geben. Es ist ja eigentlich, ist wirklich eine kuriose Situation, weil sie haben wirklich völlig unbestritten fachlich, wir haben es jetzt schon oft gesagt, einen der besten Trainer da und könnten jetzt sozusagen, könnten mit dem neu anfangen, aber mit Max Eberl dann sollte er kommen. Aber es ist jetzt nach diesen 3 Niederlagen schwer vorstellbar. Es liegt natürlich auch immer so ein bisschen an dieser ganz typischen Aufgeregtheit, die vielleicht auch nur hier oder bei wenigen Fußballvereinen auf der Welt herrscht, dass irgendwie so Niederlagen völlig was völlig Inakzeptables sind. Und deshalb brechen gleich die großen Krisen und Debatten aus. Ne? Es ist, damit will ich das nicht runterspielen. Es gibt schon auch sozusagen es gibt Gründe, das jetzt ständig zu thematisieren. Machen wir ja auch selbst. Aber es ist schon, manchmal wünscht man sich, dass irgendwie alle Beteiligten auch mal so irgendwie einmal durchatmen. Und es sind ja auch jetzt keine, auch was wir angesprochen haben, zwischen Mannschaft und Trainer. Eigentlich sollte man sich denken, das sind auch keine Dinge, die man nicht aus der Welt schaffen kann. Ne? Und Thomas Tuchel hat jetzt auch, wie ich finde, durchaus berechtigt zu diesem Streit zwischen dem Co-Trainer Löw und Kimmich gesagt, ja, wir sind halt auch in der Fußballkabine. Ja, ist auch einfach so. Und deswegen, vielleicht in einem anderen Milieu hätte das schon mal nochmal eine Chance. Hier fällt es irgendwie immer schwer, sich das vorzustellen.
Ja, es ist im Grunde, könnte man drüber schmunzeln und sagen, das ist eigentlich alles ein riesengroßer Titelfilm. Aber das Problem ist, die Hauptpersonen selbst, die haben halt den Humor des Titelfilms nicht. Deswegen ist es manchmal ein Titelfilm ohne Titel. Das ist dann schon ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Aber weil du gefragt hast, ob das gehen könnte mit Ebert. Also wer sich ganz, wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend versteht, wer sich nicht besser verstehen könnte, ist Thomas Tuchel und Christoph Freund, also der aktuelle Sportdirektor. Das ist wirklich, die kannten sich vorher kaum. Der Freund ist der größte Verfechter von Tuchel intern, hat halt noch nicht so richtig Standing. Und natürlich könnte sich mit Freund, Tuchel und Eberl, da könnte sich was finden. Also der berühmte Philosoph Hüb Stevens hat mal gesagt, ist ruhig Fußball. Also theoretisch kann der FC Bayern, wir kommen jetzt aus 3 Niederlagen, aber wenn die jetzt, was weiß ich, 3-mal gewinnen und ihnen das Los, sie schlagen Lazio Rom, das Los beschert ihnen vielleicht nicht Manchester City und sie stehen plötzlich im Champions-League-Finale, das ist ja nicht ausgeschlossen, dann kann das auch noch eine Saison werden, wo dann plötzlich alle sagen, vielleicht probieren wir es nochmal. Also das Einzige, was ich glaube ich wirklich ausschließe, ist, wenn man sich das mal anguckt, wir erwarten jetzt mal, dass diese Saison bei Bayern so endet, wie wir sie jetzt alle erwarten. Also sie gewinnen keinen Titel, das ist ja im Moment das Wahrscheinlichste. Kimmich und Goretzka werden keine Weltklasseleistungen mehr bringen bis Sommer. Tuchel wird jetzt nicht irgendwie ein riesen Coaching mehr hinlegen, das irgendwas rettet, weil das gar nicht mehr geht bei dem Rückstand. Dann haben wir eine Europameisterschaft. Deutschland wird, sagen wir jetzt einfach mal, nicht den Titel holen. Kimmich und Goretzka werden nicht die Spieler des Turniers werden. So, und dann sollen die alle gemeinsam, der Tuchel, der Kimmich und der Goretzka, dann sollen die alle gemeinsam nach einer titellosen Bayern-Saison und einer ordentlichen EM, sollen die alle gemeinsam wieder in München anfangen. Und dann sollen Kimmich und Goretzka da rauslaufen am ersten Training und sagen, so, wir sind jetzt die Führungsspieler, wir sind jetzt nicht mehr traumatisiert, wir sind jetzt wieder super. Und der Tuchel sagt, ich finde euch jetzt auch wieder super übrigens. Und dann soll das los. Das schließe ich aus. Also wenn der Thomas Tuchel bleiben sollte, gehe ich davon aus, dass die Mannschaft nicht ein komplett anderes Gesicht haben wird, aber dass man da versuchen wird, den ein oder anderen Spieler irgendwo hin zu verkaufen, wobei das dann lästigerweise der Spieler immer mitmachen muss. Und der Spieler muss erstmal 19 Millionen woanders da draußen wieder verdienen und einen anderen Verein. Also das ist nicht so einfach, aber die Gemengelage so, also dass die in dieser Konstellation ins neue Jahr gehen, in die neue Saison, das schließe ich aus.
Wer dürfte denn darüber entscheiden? Also sind das tatsächlich noch Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge oder wird das jetzt gerade auch, wir haben gerade Max Eberl angesprochen, mit dieser neuen Person in der Führungsreihe sich verändern?
Da habe ich eine super Antwort. Entschieden wird das am Tegernsee. Da wohnt nämlich Uli Hoeneß und Max Eberl. Kannst du jetzt raussuchen, wen ich meine. Wobei natürlich für unseren Hörer Jan-Christian Dresen, der ist Vorstandschef, der spricht auch mit.
Okay, sehr gut. Der formal jetzt formell alles abgedeckt.
Das ist alles richtig, ja.
Und unabhängig davon, wer entscheidet, du hast jetzt schon ein bisschen Szenario vorskizziert, was nach der EM passieren könnte und so weiter. Wie kommt der FC Bayern aus dieser Krise wieder raus?
Ja, die einfachste Fußballantwort ist natürlich immer mit dem nächsten Sieg. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das passiert, was jetzt in Bochum passiert ist. Ich glaube, das hat ja Christoph auch gerade gesagt, da stimme ich ihm zu, mit irgendwelchen Veränderungen spätestens im Sommer. Und wenn es vorher klappt, dann mit großen überraschenden Wendungen auf dem Platz. Eher glaube ich auch an das Sommerszenario. Und dann irgendwann natürlich auch mal mit nochmal einer wirklich neuen Definition, was der Club sein will, von wem er sich führen lassen will und wie und wo er hin will. Ne? Das ist jetzt schon seit Jahren so ein bisschen diese Erzählung bei den Bayern, dass es so Übergangsjahre sind und man nicht so ganz genau weiß, wie kommen sie jetzt da raus. Vielleicht braucht es das auch einfach mal jetzt. Also ich meine, wir haben uns ja in anderen Sendungen hier auch schon, waren wir schon verzweifelt, ob der monotonen Bundesliga und so, ne? und ewig gewinnen die Bayern mit weitem Vorsprung. Das war jetzt schon letzte Saison nicht mehr der Fall. Aber es ist ja am Ende auch dann einfach so, dass jetzt höchstwahrscheinlich diese Saison mal jemand anders Meister wird. Übrigens auch, das darf man nie vergessen, bei der Bewertung dieser Saison, die wären wahrscheinlich in den vergangenen Jahren immer noch, wenn nicht Erster, dann hätten sie noch alle Chancen. Also es liegt sehr viel an der überragenden Leverkusen, dass wir jetzt hier, dass hier so alles so zu implodieren scheint. Ich glaube, um die kurze Antwort nochmal zu geben, dass der FC Bayern irgendwie mit diesen Veränderungen, die er jetzt schon lange vorbereitet und jetzt dann aber so langsam finalisiert, irgendwie aus dieser Situation wieder rausfindet, die aber bei Lichte betrachtet dann auch gar nicht so eine super dramatisch, jedenfalls wenn man den deutschen Fußball betrachtet, jetzt gar nicht so schlimm ist. Also das muss man immer, finde ich, nochmal als Disclaimer dazu sagen. Ja, ist jetzt hier alles sehr aufgeregt beim FC Bayern, aber ehrlich gesagt werden die jetzt vielleicht auch nur einmal nicht Meister und dann haben sie weiterhin die allergrößten finanziellen sowieso und auch sportlichen Mittel, um nächstes Jahr wieder Meister zu werden.
Ja, und wenn man wirklich sich diese Zahl anguckt, 11 Meisterschaften in Folge, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und vielleicht ist es einfach dann auch so, dass einfach irgendwann mal eine Ära so langsam an ihr Ende kommt. Also Müller und Neuer werden nicht mehr ewig spielen, Hoeneß, Rummenigge gehören jetzt auf, Kimmich, Goretzka gehen auch auf die 30 zu. Das, all das, was mit Van Gaal begonnen hat, vielleicht endet das, da ist dann irgendwann einfach mal eine gewisse Ermattung drin. Da muss dann einfach irgendwann mal was gewechselt werden. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung für Max Eberl. Der muss jetzt erstmal anfangen, wenn er anfängt, wenn es so kommen wird. Und dann muss er halt eine eigene Art, einen eigenen Stil entwickeln. Und die große Frage wird für mich sein, wenn man es mal sehr überhöhen will, ob Bayern es schafft, ein auf Sicht gesehen unter Eberl auch ein Milieu herzustellen für Trainer. Bisher war ja Bayern gar nicht so richtig ein Trainerverein. Und das steckt in diesem Verein auch drin. Natürlich haben Kimmich und Goretzka und die aktuellen Spieler, Gnabry und Sané, wie sie alle heißen, nichts mit den Spielern von vor 30 Jahren zu tun. Aber bei Bayern wussten Spieler immer, um es mal zugespitzt zu sagen, wenn es ein Problem mit dem Trainer gibt, ich bin länger da als der im Zweifel. Weil dann irgendwann hat dann der Rat getagt am Tegernsee oder damals in Ottobrunn und dann war der Trainer halt weg, wenn er nicht gerade Jupp Heynckes hieß, wobei der auch schon weg war. Also das wird, glaube ich, entscheidend sein in diesem global umkämpften Fußball, wo der Trainer immer wichtiger wird, dass ein Trainer auch mal zu Bayern kommt und weiß, es hängt jetzt nicht davon ab, ob ich 3 Spiele gewinne oder ob ich die Kabine verloren habe und wer das überhaupt definiert, sondern das ist einfach mal ein Verein, der den Trainer wertschätzt. Und das ist eine große Aufgabe für Max Eberl.
Das ist auch schön. Herzlich willkommen, Max Eberl. Die Erfolgsära ist jetzt erstmal vorbei.
Ja, genau. Ja, ist ja auch nicht so schlecht, wenn du weiter unten anfangen kannst, kannst ja auch nur gewinnen.
Kannst mehr gewinnen, das stimmt, das stimmt. Das sind doch gute Aussichten für den FC Bayern und auch die Aussichten für Sie als Hörer bleiben bestens, denn auch nächste Woche gibt es wieder eine Folge von Und nun zum Sport. Die heutige Ausgabe produziert hat Emanuel Pedersen und wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.